Ja, liebe Gemeinde, wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Neuen Testament. Die Apostelgeschichte 16, Apostelgeschichte 16 ab Vers 23. Da geht es um zwei Brüder, nämlich den Paulus und den Silas, und die sitzen im Gefängnis. Nun, nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen, und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Liebe Geschwister, wenn wir... Bei manchen wird das jetzt ein bisschen länger dauern als bei anderen, unser Leben einmal Revue passieren lassen, dann denke ich, dass wir alle irgendwo auch eingestehen müssen, dass auch wir einst in einem Kerker saßen, beziehungsweise bisweilen auch heute noch zu sitzen pflegen. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht entgegnen: Was meint er denn? Ich habe ja noch nie in einem Gefängnis gesessen. Das glaube ich euch. Aber ich glaube, dass der Kerker auch weitergefasst werden kann. Man kann ihn auch beziehen auf die Leidenschaften, auf die Sünden. Und ich möchte ganz am Anfang jedem von uns einmal die Frage stellen: In welchem Kerker steckst du oder hast du gesteckt? Nun, in unserer heutigen Bibelstelle ist es so, dass der Fokus zunächst einmal in der Regel auf Paulus und auf Silas gelegt wird. Denn die beiden sitzen hier ganz augenscheinlich im Gefängnis. Jetzt kann man ja aus verschiedenen Gründen im Gefängnis sitzen. Die beiden saßen hier, um es vielleicht mal so mit ein paar Worten auszudrücken: Sie konnten auf der einen Seite nicht von Gottes Herrlichkeit aufhören zu erzählen, sie konnten nicht aufhören, von Jesus Christus zu erzählen. Und die beiden Männer stehen für all jene Menschen, denen es ebenso erging und auch heute noch ergeht. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir die Fernsehnachrichten anschauen oder im Radio uns das Ganze anhören, dann wissen wir, dass der militante Islamismus, ja, das Kürzel Islamischer Staat fällt da, dass der sich immer weiter ausbreitet. Und auch wenn wir jetzt gehört haben, dass angeblich die Islamisten in Syrien und im Irak geschlagen sind, so dürfen wir sicher sein, dass sie sich zurückziehen in andere Gebiete und ihren Terror beispielsweise weiter fortführen werden. Und ich persönlich kenne eine Familie, die von dem Islamischen Staat so bedroht worden sind. Das heißt, die Frage, die dann kommt, ist, schwöre deinem Jesus ab oder du bist des Todes. Beziehungsweise es kann auch Moslems passieren, die aus Sicht des Islamischen Staates nicht Moslem genug sind. Wir brauchen aber gar nicht nach Syrien, wir brauchen gar nicht in den Irak zu gehen. In unserem Land saßen Menschen wegen ihres Glaubens in Konzentrationslagern, sie wurden umgebracht. Und wie leicht fällt es uns da heute oftmals den Märtyrer zu mimen, der auch dann so im Angesicht des Todes ausruft, Herr, ich werde dich niemals verleugnen. Ja, wir kennen das von Petrus, er sagt, ich werde das niemals machen, Herr. Bei Petrus haben wir es gesehen und ich denke, bei uns würde es in Wirklichkeit auch ganz anders aussehen mit unserem Mut und unserem Durchhaltevermögen. Und deshalb, liebe Geschwister, glaube ich, ist es auch extrem verlogen, wenn wir uns heute anmaßen, die vorangegangenen Geschlechter zu bewerten, weil sie sich vielleicht angepasst haben, weil sie nicht laut genug protestiert haben, weil sie sich vielleicht nicht widersetzt haben und die Fahne der Entschlossenheit, sag ich mal, aus der sicheren Entfernung hochzuhalten. Hattest du schon mal ein Messer am Hals und solltest abschwören oder sterben? Ich glaube nicht. Deshalb sollten wir uns auch nicht anmaßen an dieser Stelle, uns für so tapfer und mutig und standfest zu halten und sollen lieber darum beten, dass Gott uns an der Stelle lieber nicht auf die Probe stellen sollte. Denn auch in unserer Bibelstelle ist es so, dass der Gesang, das ist ja das Faszinierende, die sitzen im Kerker und was machen sie? Sie singen, sie lobpreisen Gott. Ja. Ich behaupte aber mal, dass auch bei Petrus und Silas Gebet und Gesang nicht aus ihnen selbst herauskam, sondern dass das natürlich einen anderen Ursprung hatte. Aber, liebe Geschwister, um Paulus und Silas soll es heute Morgen überhaupt nicht gehen. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal den Namen Thomas Chalmers gehört hat. Ich kannte ihn bis vor einiger Zeit auch nicht, also macht euch keine Sorgen. Er ist schon eine ganze Weile bei dem Herrn, lebte von 1780 bis 1847. Dieser Mann war ein hochgebildeter Professor, er war Prediger in Schottland und er hat, auch das war in früheren Zeiten oftmals Usus, schon in sehr, sehr jungen Jahren eine Gemeinde übernommen. Und diese Gemeinde, die liebte ihren Pastor und sie verehrte ihn. Und auch das darf man wohl so sagen, sie waren auch ein wenig stolz darauf. Stolz darauf, dass ein so gebildeter Mann in ihrem vergleichsweise kleinen Dörfchen tätig wurde. Er war jedoch nicht nur gebildet, sondern er hatte auch ein Herz für seine Schäfchen, sage ich mal. Das passt auch zu dem Dorf, wo er da Pastor war. Er ritt beispielsweise in seiner Gemeinde auf und ab. Er besuchte die Jungen und die Alten. Er war für sie da. Und die Menschen spürten, dass er sie liebte. Ja, liebe Gemeinde, die Liebe ist wohl der entscheidende Ansporn, etwas zu tun. Es ist nicht das Geld, was ich verdiene. Und es ist auch nicht die Machtposition, die ich einnehme. Nein, Es sollte die Liebe sein, die mich immer wieder neu anspornt, für meine Mitmenschen da zu sein. Ich könnte jetzt viele Stellen aus der Bibel anführen. Ich habe eine einmal rausgesucht aus Matthäus 22, die das besser als ich es kann auf den Punkt bringt. Matthäus 22, ab Vers 34. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihnen eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, liebe Geschwister, die Liebe ist der Schlüssel zu allem Weiteren. Jetzt ist es aber leider so, dass das Wort Liebe für jeden Menschen etwas anderes bedeuten kann. Das ist nicht nur bei dem Wort Liebe so. Ich könnte jetzt Menschenrechte anführen, Demokratie, alles Begriffe, die einen so positiven Klang haben in unserer Welt, und es gibt doch Menschen, die sie ganz anders interpretieren. Eine Situation fällt mir oder ist mir da in der Vorbereitung eingefallen. Die meisten, die hier sitzen, werden sie kennen. Wir schreiben den 13. November 1989. Kurz zuvor war die Mauer geöffnet worden. Kurz vorher auch, so wie die Bibel schreibt, sozusagen bevor der Morgen anbricht, ist es am finstersten. 40 Jahre Staatsgründung DDR. In Berlin sind sie aufmarschiert. Und sie waren sich sicher, noch in 1000 Jahren würde der Sozialismus oder der Kommunismus herrschen, und wenige Tage später ist alles sozusagen hinweggefegt, alles, was sich Menschen ausgedacht haben. Und an diesem 13. November steht nun Erich Mielke. Das war der Chef des gefürchteten Staatssicherheitsdienstes, der Stasi, vor der Volkskammer der DDR. Und er sagt die berühmt gewordenen Worte: ich liebe doch alle. Alle Menschen, na, ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Diese Szene war grotesk, weil die Volkskammer lachte und ihm schien es ganz ernst zu sein. Und wisst ihr was? Ich glaube sogar, dass er an diese seine Worte glaubte. Er glaubte wirklich, dass er all das Unrecht im Namen der Liebe zu den Menschen begangen hatte. Wie sehr können wir Menschen uns doch über unsere Beweggründe täuschen? Und Erich Mielke war mit Sicherheit nicht der Einzige in der Weltgeschichte, der vorgab, aus Liebe zu den Menschen gehandelt zu haben. Die furchtbarsten Verbrecher beriefen sich und berufen sich oftmals auf die Liebe als Grundlage für das Tun. Von der Französischen Revolution bis zu den Diktaturen im 20. Jahrhundert, immer behaupten die Leute, sie lieben doch die Menschen und deshalb tun sie das. Und auch die Bibel spricht von Liebe. Aber die Bibel meint eine ganz andere Liebe, eine göttliche Liebe. Nun, jener Chalmers, wir kommen zurück auf unseren schottischen Prediger, und er war nun verantwortlich für seine Gemeinde und er tat das, was er für richtig hielt. Stolze 8 Jahre lang predigte er Sonntag für Sonntag das Gesetz. Er hielt Bußpredigten und stellte Sonntag für Sonntag seiner Gemeinde die Sünde in den grellsten Farben vor Augen. Jede Woche aufs Neue, 8 Jahre lang, liebe Geschwister. Und ich glaube, der einzige Grund, warum die Gemeinde ihm auch weiterhin die Treue hielt, war die Liebe. Die Liebe, die sie spürten, wenn sie mit ihm sprachen und er sie besuchte. Ja, sie glaubten ihm, dass er es gut meinte. Sie waren aber auch oft traurig. Sie waren traurig darüber, dass er in jeder Predigt ihnen mit der Strafe der Sünde und der Verderbtheit kam. Und die Frage ist, fehlte da nicht irgendetwas? Nun, Chalmers bereute später bitter, dass er über viele Jahre so gehandelt hatte, und er bekannte das Unrecht auch vor seiner Gemeinde. Und das ist so wichtig, liebe Geschwister. Wir alle begehen Fehler. Und oftmals gerade dann, wenn wir glauben, dass wir einem vermeintlich höheren Ziel dienen. Und lasst uns deshalb daher bitte auch offen sein für wohlmeinende Kritik und seien wir auch bereit, ein Unrecht einzugestehen. Das ist gelebtes Christentum. Denn, sind wir mal ehrlich, so wie wir unseren Vater im Himmel immer wieder um Vergebung bitten und die Vergebung auch erhalten, so sollen auch wir unsere Mitmenschen um Vergebung bitten, so wir ihnen Unrecht getan haben. Was geschah nun aber plötzlich nach 8 Jahren mit unserem schottischen Prediger? Nun, das Geheimnis ist relativ schnell gelöst. Thomas Chalmers hatte sich bekehrt. Auf Neudeutsch würde man sagen, das ist echt abgefahren. 8 Jahre lang predigt jemand in der festen Überzeugung, das Richtige zu tun, und nach 8 Jahren bekehrt er sich. Und ihm war auf einmal klar geworden, sein ganzes bisheriges Leben ging von einer falschen Grundannahme aus. Und er schrieb Jahre später an seinen Bruder die Worte: Ich bin heute davon überzeugt, dass nach dem Grundsatz, tut dies, so werdet ihr leben, niemals der innere Friede erlangt werden kann. Vielmehr gilt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du selig. Wenn dieser Glaube ins Herz hineinkommt, kommen auch Freude und Vertrauen mit. Chalmers hatte über Jahre hinweg die 10 Gebote gepredigt, aber er hatte den weit wichtigeren Punkt ausgelassen. Er hatte Golgatha, er hatte den Opfertod Christi, er hatte die Gnade Gottes, er hatte den Glauben vernachlässigt. Und dies alles war ihm im Laufe einer schweren Erkrankung klar geworden. Ja, liebe Geschwister, diese Krankheiten, die finden wir immer wieder bei Geschwistern. Und oftmals benutzt der Herr Krankheiten, um uns zum Nachdenken zu bringen. Er benutzt sie als Mittel, bei uns eine Kursänderung herbeizuführen. Und so war es auch bei unserem schottischen Prediger. Ja, jetzt mit der Familie abends Hiob gelesen, ein Text, vor dem ich allergrößten Respekt habe. Und man muss viele, viele, viele Kapitel durchlesen, bis Hiob sozusagen am Ende einsieht, was er am Anfang nicht wusste. Und es mussten viele Dinge passieren. Krankheiten können auch dazu führen oder dazu dienen, dass man sich nicht selber überhebt, dass man arrogant wird. Paulus beispielsweise, ihm war ein Stachel im Fleisch gegeben, was immer es war, damit er sich nicht selbst überhebe. Ja, Gott schickt uns solche Dinge. Und als Chalmers, wie gesagt, krank war und diese jetzt auf einmal für sich erkannte, wo jahrelang sozusagen sein Denkfehler gelegen hat, ab da an hatte er einen Bibelvers. Und das war der Bibelvers, der ihn begleitete, der ihn aufrichtete, der ihn forttrug. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Der Vers aus unserer Bibelstelle, Apostelgeschichte 16,31. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und als er nach weiteren 4 Jahren dann seine Gemeinde verlassen musste, es wartete ein neuer Wirkungskreis auf ihn, da beendete er seine Zeit in diesem schottischen Dorf mit einer letzten Predigt an seine Gemeinde. Und seine Worte kann man finden und nachlesen. Und ich würde sie gerne mal euch vortragen, weil ich glaube, dass in diesen Worten alles zum Ausdruck kam, was dieser Mann an Erfahrungen hier mit Gott gemacht hatte. Und er spricht zu seiner Gemeinde, und wir sollten uns vielleicht noch einmal da hineinversetzen, er spricht vor einer Gemeinde, es sind schottische Bauern, es sind einfache Leute, es sind Menschen, die wissen, dass ihr Pastor intellektuell weit, weit über ihnen steht. Und er kommt jetzt und sagt, ich kann nur von den Auswirkungen eines Experiments berichten, das ich in den vergangenen 12 Jahren völlig unbeabsichtigt bei euch durchgeführt habe. In den ersten 8 Jahren habe ich nichts anderes getan, als mich über die Sünden der Menschen auszulassen, über Unehrlichkeit, über Falschheit, Verleumdung, kurz über alle Charakterschwächen, die uns empören, weil sie die menschliche Gesellschaft zerstören und verderben. Aber das Interessante dabei ist, dass ich während der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal von einer Bekehrung gehört habe. Aller Eifer, mit dem ich die Tugenden pries und die guten Eigenschaften im menschlichen Zusammenleben hervorhob, hatte nicht den allergeringsten Einfluss auf die moralischen Lebensgewohnheiten meiner Gemeindeglieder. Erst als ich ihnen das bedingungslose Angebot der Vergebung durch das Blut Jesu Christi vorstellte und meine Hörer bat, dieses Angebot doch anzunehmen, hörte ich von Neuanfängen und Veränderungen, die aus dem Glauben kommen und die ich in meinem früheren Dienst zu meinem höchsten Ziel gemacht hatte. Ihr habt mir beigebracht, und jetzt stellt euch diesen Professor, diesen Theologen, diesen großen Mann vor, und der sagt zu seinen Bauern, die vor ihm stehen, ihr habt mir beigebracht, dass es nur eine wirksame Methode gibt, Moral zu predigen, nämlich Christus zu predigen. Und wenn man seine Biografie liest, ist das Witzige, ja, Verzeihung, wenn ich in der Predigt dieses Wort witzig gebrauche, aber es hat schon etwas, einen gewissen humorvollen Touch auch. 8 Jahre lang predigt er in die Sünde und auf einmal schwenkt er um. Und die nächsten 4 Jahre fleht er sie an, den Herrn Jesus anzunehmen. Er macht also das komplette Gegenteil. Und seine Bauern waren wohl total baff, weil sie nicht wussten, was soll das denn jetzt? Und am Ende klärt er sie sozusagen auf und macht deutlich, um was es ihm ging. Ja, liebe Gemeinde, Christus ist es, der im Zentrum stehen muss. Christus ist es. Christus ist es. In unserer Gemeinde wird ja auch oft, sehr oft über Christus gepredigt, und vielleicht mag der eine oder andere sich auch gefragt haben, ist denn das immer sozusagen der zentrale Punkt? Ja, ich glaube, es ist der zentrale Punkt. Natürlich ist es so, man muss immer aufpassen, dass man jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausgießt. Es heißt natürlich nicht, dass wir den Berg Sinai und die 10 Gebote auslassen dürfen. Der natürliche Mensch, der Mensch, ja, ich sage mal des Jahres 2019, ist ja oftmals von seiner weitgehenden Unfehlbarkeit überzeugt. Solange ich keinen umgebracht habe, solange ich keine Bank überfallen habe, da bin ich irgendwie nicht so der ganz große Sünder. Okay, kleiner Sünder vielleicht, aber. Und dieser Stachel, der muss den Menschen zunächst einmal gezogen werden. Der Mensch muss verstehen, dass Gottes Augen ihn ganz anders sehen und dass aus Sicht des Herrn er nicht ohne Sünde dasteht. Das heißt, ich brauche ja gar nicht zum Mörder zu werden oder zum Bankräuber. Aber liebe Geschwister, ich sehe das wie Chalmers. Das sollte nicht 8 Jahre ohne Unterlass geschehen. Vor allen Dingen, und das ist ja das Grausame, den Menschen keinen Ausweg zu zeigen, zu ermöglichen. Und hier kommen wir wieder auf unseren Bibeltext vom Anfang zurück. Ich habe ja schon erwähnt, es geht mir hier gar nicht um Paulus und um Silas, denn die sitzen gar nicht im Kerker, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt. Nein, liebe Freunde, heute Morgen geht es mir um den eigentlichen Gefangenen in der Geschichte. Und am Anfang hat er das wahrscheinlich noch nicht mal geahnt, nämlich der Kerkermeister. Jener Kerkermeister, der eigentlich glaubte, dass er außerhalb der Zwingburg steht, kommt in dieser denkwürdigen Nacht plötzlich zu einer ganz, ganz anderen Erkenntnis. Nachdem da dieses göttliche Wunder die Gefangenen befreit hat, man könnte erwarten, sie hauen jetzt ab, Tür offen, Mauer gefallen, ich haue ab, sitzen die da ganz ruhig. Das hat den Kerkermeister anscheinend ziemlich betroffen gemacht. Und er führt sie heraus und sprach, ihr Herren. Auch interessant. Müsste man mal in den Originaltext reinschauen. Ihr Herren ist ja normal auch eine sehr respektvolle Anrede. Er ist der Kerkermeister und die Leute, die im Knast sitzen, spricht er jetzt mit ihr Herren an. Aber sei es drum, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist die Frage, die in der Bibel immer wieder gestellt wird. Ob es der reiche Jüngling ist oder andere Personen in der Bibel. Es geht darum, was muss ich denn eigentlich tun, weil wir Menschen alle so gern etwas tun. Sie aber sprachen, also Paulus und Silas, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Er spürt plötzlich deutlich, dieser Kerkermeister, dass er die Errettung braucht. Er spürt übermächtig die Sünde auf ihm lasten. Und allein das, liebe Geschwister, ist schon mal Gottes Gnade. Und er fleht nun zu Paulus und Silas, ihm doch einen Weg aufzuzeigen, den er beschreiten könnte. Und hier, wie auch bei Chamas nach der Bekehrung, gehen die beiden nicht auf die 10 Gebote ein, sondern sie predigen Jesus, und zwar Jesus allein. Das, was man hätte erwarten können. Also, lieber Kerkermeister, du machst jetzt das und das. Ich schreibe dir einen 10-Punkte-Plan auf. Du kannst dein Leben selbst optimieren. Es ist kein großes Problem. Ich stelle dir einen Coach an die Seite, so wie wir das heutzutage machen. Und dann coachen wir dich 3-4 Wochen. Und dann musst du hier eine Stellschraube drehen und hier was machen. Vielleicht die Ernährung noch umstellen. Ist immer wichtig. Und dann klappt das schon mit deinem Leben. Nein. Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und was ist das Ergebnis der ganzen Geschichte? Nun, nachdem sie ihm das Wort vom Kreuz ausgelegt haben, heißt es in der Bibelstelle, und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Ja, liebe Gemeinde, er freute sich. Der Herr Jesus bringt Freude in unser ganzes Leben, in unser Haus. Das sollten wir Christen übrigens auch ab und an mal zeigen. Wenn wir nämlich, sagen wir mal, immer mit finsterem Blick rumlaufen und es immer so aussieht, als wäre einer gestorben. Bei uns ist ja wirklich einer gestorben. Aber das ist eigentlich ein Zeichen, dass wir freudig sein sollten. Ja, also wenn Christen immer rumrennen, als wäre es 10 Tage Regenwetter und das 11. ein Gewitter, dann haben wir auch keine Strahlkraft. Aber dieser Mann, der freut sich. Er ist glücklich. Der Herr Jesus bringt Freude in sein ganzes Leben. Und so, liebe Gemeinde, bleibt mir eigentlich heute auch nur noch eins zu sagen. So wollen auch wir uns heute freuen und ausrufen. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Amen.